Hilfe, die Kinder sind da. Die Freude ist riesengroß. Ach wirklich? Also zumindest nicht ausschließlich, denn mit der Geburt ändert sich so manches. Unter anderem die bevorzugte Stellung im Bett, aber dazu gleich mehr. Der bereits verstorbene Buchautor und Literaturwissenschaftler Dietrich Schwanitz beschreibt die Gesamtsituation, was sich verändert, wenn Kinder auf die Welt kommen, in einen sehr bissig, ja, ich würde sogar sagen, sarkastischen Ton. Start, Zitat. Die Frau hat ihre Gleichberechtigung errungen und die Antibabypille hat die Keuschheitsmoral mit der Hilfe von Freud zum Tempel hinausgejagt. Die Kontrolle der weiblichen Sexualität ist dem Mann aus der Hand gewunden worden. Die Frau entscheidet nun selbst, wann und mit wem. Als letztes Stück, das ihr zur vollen Souveränität noch gefehlt hat, hat sie nun das Recht der Abtreibung erkämpft. Was soll dann noch der Vater? Nun, die Frau weiß, was er soll. Er soll mithelfen, das Kind großziehen. Sie wundert sich, dass er sich damit schwer tut, dass er Ausflüchte sucht, nur zögerlich ist, wenn überhaupt sich nur zögerlich an der Babypflege beteiligt, dass er sich dumm anstellt, dass es ihm an der richtigen Begeisterung fehlt. Ja, dass es manchmal den Eindruck hat, dass ihm die Sache zuwider ist. Sie, die Frau, kann sich das nicht erklären. Die natürlichen Gefühle scheinen dem Mann irgendwie zu fehlen. Er schreibt weiter, wir halten Väter für eine Art männliche Mutter. Weil die Mutter die Liebe zu ihrem Kind als so natürlich und fraglos erlebt, unterstellen wir das auch den Vater. Und da er weiß, dass das von ihm erwartet wird, heuchelt er die Vaterliebe vor, wie die Frau den Orgasmus. Aber das Kind ist nicht nur eine bedrohliche Last, die ihm finanziell 30 Jahre lang niederdrückt, sondern er raubt ihm auch den ersten Rang im Punkt Liebe und Aufmerksamkeit seiner Frau. Plötzlich ist er abgemeldet. Mit dem Kind kann er nicht konkurrieren. Das Baby ist ihm just in den Bereichen überlegen, in dem sich bisher seine Männlichkeit entfalten hat. Das Kind brüllt lauter und dringlicher als er. Es säuft häufiger und es monopolisiert die Mutterbrust. Es hält den ganzen Körper seiner Frau besetzt, sodass seine Zugangsberechtigung erlischt. Es ist egoistischer und angeberischer als er. Und das Üble ist, für diese Hemmungslosigkeit erntet es auch noch das permanente Entzücken seiner Mutter. Kurzum, es ist einfach nicht fair. Man hat gegen das Baby nicht die geringste Chance. Und dabei darf er seine Abneigung noch nicht mal zeigen. Sie würde ihm übel genommen werden. Er wird zum Laufburschen des kleinen Monsters degradiert. Er muss Brei besorgen, um ihn in den schmierigen Mund zu stopfen. Statt Trinkgeld zu kassieren, wird er angespuckt. Er muss Windeln wechseln und Popos säubern. Und tagsüber wird es mit einem Höllengeschrei bestraft. Und nachts mit einer noch stärkeren Form desselben Geschreis. Was hat er mit diesem Monster zu tun? Also die einzige Verbindung ist doch dieser Akt von 9 Monaten, von dem er ja auch nur das Wort der Mutter hat. Also dieser Konkurrenzgefühl hat auch damit zu tun, dass diese Form von unverdienter Anbetung, die das Kind bekommt, die Form ist, die er sich wünscht. Also so eine Bewunderung ohne Grund, so eine Liebe ohne Anstrengen, so ein Bedientwerden bis zur vollkommen Absurdität. Das Kleinkind zeigt ihm das Leben, das er selber gerne führen würde und so steigt dieses Rivalitätsgefühl in ihm auf. Zitat Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich machte dieser Text, als ich ihn das erste Mal las, sprachlos. Es hat mich irritiert. Es hat mich herausgefordert. Und dann stellte ich mich die Frage, oder finde ich es einfach nur unterhaltsam? Und im nächsten Moment, meint der Autor das ernst oder will er es nur sehr überspitzt formulieren? Aber dann kommt ein anderer Gedanke in meinen Kopf. Ja, der Text ist absolut übertrieben, aber hat er nicht in der einen oder anderen Stelle auch recht? Ich meine, der Text weist doch auf was hin, über das wir heutzutage nicht sprechen. Ein Baby verändert das Ehe- und damit auch oft das Sexleben. Und das können wir jetzt anhand dieses Bildes, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, veranschaulichen. Die häufigste Stellung, welches ein Ehepaar im Bett dann haben wird, schaut so aus. Im Idealfall kommt hier im Bett, ihr seht, Mann auf der einen Seite, Frau auf der anderen Seite und dazwischen das Kind. Mit Romantik hat es nicht mehr viel zu tun. Und so fragen sich manche, ist das der Anfang vom Untergang des Sexlebens? Bereits als Jugendlicher hatte ich persönlich eine tiefe Sehnsucht nach einer Familie. Ich stellte mir vor, mit 18 heiraten, mit 20 das erste von zwei Kindern zu haben. Und dieser Wunsch änderte sich auch nicht, indem ich 10 Jahre später erst heiratete. Es wurde nur nach hinten verschoben. Und obwohl ich so einen starken Wunsch hatte nach Familie, nach Kinder, war ich doch, wenn ich ehrlich bin, nicht darauf vorbereitet. Mal ganz ehrlich, die Brust meiner Frau sah so aus wie der Hinterkopf meines Kindes. Man wusste nie, wann wird der Kleine wach und braucht sofortige Unterstützung. Wie viel Zeit hat man für Zwischenmenschlichkeit in der Ehe? Und der Alltag, Zeitmangel, Müdigkeit, Erschöpfung. Das Baby steht im Mittelpunkt. Judith musste sich, nachdem sie viel Blut bei der Geburt verloren hatte, erholen. Und das Baby gab der Judith ganz viel körperliche Nähe. Und ihr Nähebedürfnis war am Ende des Tages gestillt. Und meins noch nicht? Damit hatte ich in der Form nicht gerechnet. Und ich hätte mir gewünscht, dass mir im Vorfeld jemand davon erzählt hätte, dass das eben so passieren kann. Dann hätte ich mich darauf vorbereiten können. Und nein, es hätte dann trotzdem Bongani gegeben, keine Sorge. Aber doch wäre es für mich ein Unterschied gewesen. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Kinder. Ich bin sehr, sehr dankbar, habe auch die Anfangszeit mit ihnen sehr genossen. Und bei Bongani war das natürlich auch besonders, weil die Wochen zuvor für uns als Familie turbulent war. Immer wieder bekamen wir die Frage gestellt, ist es einfach nur ein kleiner Bub im Bauch oder ist es ein Kind mit körperlicher Beeinträchtigung? So waren die Tage, Wochen und Monate nach der Geburt gefüllt mit Freude, mit Dankbarkeit und Staunen. Und doch war ich in einem anderen Bereich herausgefordert. Denn es gab Momente, da fühlte sich der Kleine an wie ein Schutzschild zwischen Judith und mir. Und auf einmal entdeckte ich, verheiratet sein, Elternschaft hat wenig mit Romantik und noch weniger mit Erotik zu tun, sondern einfach mit dem Leben in einem neuen Alltag. In einem neuen Alltag, wo ein Bereich, der mir als Mann wichtig ist, zu kurz kommt. Und auf einmal kämpfte ich mit Dingen aus meiner jugendlich nicht-christlichen Phase und auf einmal wurde Selbstbefriedigung wieder attraktiv. Die innere Unzufriedenheit wuchs. Ja, es gab Kämpfe, es gab Phasen, da war es mal länger, mal kürzer, die Abstände und so weiter. Und doch war ich nicht zufrieden. Das, was Paulus sagt, das, was ich nicht tun will, tue ich doch immer wieder, erlebte ich in dieser Phase. Und ich erinnere mich so genau an den Gebetsabend in Aalen, an so einem Männerabend, wo ich zu Gott gefleht habe und gesagt habe, ich hasse es, wenn ich diese Dinge tue. Ich will das nicht. Und wie ich erklärt habe, egal wie sehr ich mich anstrenge, es kommt doch immer wieder, und wenn es Wochen oder Monate später ist, es kommt immer wieder dieser Punkt, wo ich falle und wo ich die Dinge tue, die ich nicht tun will. Und wisst ihr, von einem Moment zum anderen hat Gott mir diese Sehnsucht aus dem Herz gerissen und ich durfte erleben, was es heißt, wenn die Bibel sagt, dass wir über Sünde herrschen dürfen. Gott sei Dank. Mal ehrlich, mir ist bewusst, dass die Phase nach der Geburt sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt Paare, es gibt Frauen, die nicht erwarten können, nach der Geburt endlich wieder Sex zu haben. Sie wollen mit dem Partner Zweisamkeit, erwachsene Formen von Zärtlichkeit, körperliche Liebe erleben. Sie wollen nicht nur Mutterliebe, sondern auch Geliebte sein. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es auch Frauen, die vielleicht sogar während der Schwangerschaft schon keinen Sex haben wollen. Ja, es gibt auch manche Männer, die das nicht wollen, weil sie Angst haben, das Baby zu stören. Also, kleine Randbemerkung. Solange keine Risikoschwangerschaft oder Frühwehen bestehen, ist diese Angst unbegründet. Aber auch nach der Geburt ist es bei Paaren unterschiedlich. Es gibt Phasen, gerade wenn bei der Geburt komplizierter wurde, wo man danach nicht miteinander schlafen möchte oder erst einmal gar nicht kann. Veronika Schmidt schreibt, die meisten Seitensprünge passieren während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt. Aber Freunde, das muss nicht so sein. Der Faden der Intimität muss weder während der Schwangerschaft noch nach der Geburt abreißen. Ja, vielleicht ändert sich die Form, wenn manches nicht möglich ist. Aber deswegen kann man sich trotzdem sexuell aktiv bleiben als Ehepaar. Es hilft auch darüber zu reden. Im Austausch zu sein, die Herzensnähe des anderen zu finden. Und was ich so unendlich wichtig finde, ist, habt Zeit füreinander. Ja, nur weil man Papa und Mama geworden ist, hört man ja nicht auf, Ehepartner zu sein. Und ja, das Bedürfnis des Kindes ist natürlich riesengroß und doch kann man für Inseln sorgen, wo man gemeinsam unterwegs ist, was unternimmt. Und vielleicht ist es eine Notwendigkeit, über manche Dinge und Bedürfnisse zu sprechen. Und dann kommt da noch eine Seite. Ich glaube, es ist so eine Chance, die Kleinkindphase als Team zu meistern. Denn auf beide Seiten lauern Gefahren. Bei den Frauen nennt man das Erschöpfungsdepression. Die neue Phase kann eine Mutter ganz schön herausfordern. Sie hat vielleicht hohe Erwartungen an ein professionelles Mama-Sein. Sie möchte dem Kind alles geben und doch merkt sie zugleich, dass sie selbst auch Interessen hat und Bedürfnisse, die sie nicht immer ausleben kann, die sie manchmal zurücksteckt. Und es ist kaum in Worte zu fassen, aber manchmal entsteht so eine Unzufriedenheit mit der Situation. Ja, eigentlich sollte man ja glücklich sein über das Kind und so weiter und hat doch auf der anderen Seite ein schlechtes Gewissen. Und dies kann zu so einer sogenannten Erschöpfungsdepression führen. Ich bin schuld, dass meine Frau solche Schmerzen hatte. Und manche erleben darüber hinaus sogar ein regelrechtes Trauma, dass sie zum Beispiel sagen, ich will nie wieder Sex haben oder ich will nie wieder die Geschlechtsregion meiner Frau sehen. Manche dieser betroffenen Männer erzählen, dass sie es irgendwie schon geahnt hatten, dass sie die Geburt nicht ertragen würden, aber sie haben sich nicht getraut, darüber zu reden. Wenn es während der Geburt zu Notsituationen kommt, kann auch das Spuren hinterlassen. Und deshalb empfehle ich euch, sprecht vor der Geburt über diese Dinge, sprecht über Vorbehalte, sprecht über Bedenken, trefft Vereinbarungen, vielleicht, dass der Mann dann eben nur am Kopfende sitzt. Oder wenn er sich gar nicht zutraut, dass er lieber zu Hause bleibt. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn jetzt die Frau selbst ein Trauma oder eine Depression nach der Geburt bekommt, dann ist die Irritation des Mannes vielleicht noch höher und er schweigt über die Dinge, wo ihn selbst verunsichert haben. Und zugegeben sind die Beratungsmöglichkeiten der Frauen, also nachsorgende Hebamme, Frauenärztin etc., meistens höher wie die Angebote für Männer. Bei all dem ein letzter Tipp. Erwarte nicht von Menschen, was nur Gott stillen kann. Dein Ehepartner ist nicht dafür da, deine tiefsten, innersten Sehnsüchte zu stillen, denn diese kann nur Gott füllen. Und wenn wir diese Dinge von Menschen erwarten, überfordern wir sie. Und wenn wir Erwartungen in die Ehe, in der Zeit nach der Geburt hineinbringen, dann können wir auch dort unseren Partner überfordern. Hilfe, die Kinder sind da. Betrachten wir einen zweiten Aspekt unseres Themas. Mitte Februar 2020. Ich war gerade bei einem Spaziergang, sah und hörte eine Frau, die sich am Handy unterhielt. Neben ihr waren zwei Kinder. Eins lag im Kinderwagen, das andere war vielleicht 5 Jahre alt und spielte neben ihr. Lautstark sagte die Frau am Telefon, wenn ich fremd gehen will, gehe ich halt fremd, das ist mein Körper, das geht Person XY gar nichts an. Also ich gehe nicht davon aus, dass Menschen, die Gott nicht kennen, sich so verhalten wie Christen. Ich fände das sogar kontraproduktiv. Aber ganz ehrlich, diese Worte trafen mir ins Herz. Ich habe mich gefragt, wie wird dieses Kind oder diese Kinder geprägt? Was nehmen die mit? Was wird ihr normal sein im Umgang mit Sex und im Umgang mit ihrem Körper? Und wie wird es aussehen, wenn sie von diesem Normal schon abweichen? Wir haben letzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen, wie Gott Sexualität geschaffen hat, sexuelle Beziehungen als Bindeglied zwischen verheirateten Mann und Frau geschaffen hat, das uns geistlich, emotional, körperlich, beziehungsmäßig auf Lebenszeit miteinander verbindet. Was für ein Potenzial im Bereich Sexualität steckt. Aber wie gehen wir damit um? Wie bringen wir dieses Potenzial unseren Kindern bei? Also gewöhnlich, wenn wir wollen, dass unsere Kinder etwas nicht tun, erklären wir ihnen, was für negativen Folgen es hat. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil Sex ja erst einmal Spaß macht. Weil Sex von Gott großartig geschaffen wurde. Und doch haben wir gehört, dass eine falsch angewendete Sexualität so viel Zerstörung und Verletzung bewirken kann. Und das ist der Grund, warum ja Gott die Ehe als Schutzrahmen für den Bereich Sex gegeben hat. Dies bedeutet aber auch, dass wir als Eltern eine Verantwortung haben, unsere Kinder dort hineinzuführen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Kind oder eins meiner Kinder bekäme jede Nacht einen Besuch von irgendeinem Eindringling, der ihn verdrehtes und pervertiertes Bild von Sexualität einprägen wollen würde, ich würde unter allen Umständen das verhindern wollen. Wisst ihr, es gibt Untersuchungen, die sagen, das Durchschnittsalter, mit dem ein Kind das erste Mal mit Pornografie in Kontakt kommt, ist bei 11 Jahren. Smartphone, Tablet, Laptop, es ist nur ein paar Klicks, nur eine Suchanfrage entfernt. Und WhatsApp und Co. sorgen dafür, dass solche Inhalte selbst ungefragt zugeschickt werden können. Die Möglichkeit, dass unsere Kinder weit früher mit diesen Themen konfrontiert werden, ist gegeben, weit früher, als wir es uns vorstellen können. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir nicht aktiv das Bild prägen, was Sexualität bedeutet, dann wird es über andere Wege geschehen. Hierfür reicht es nicht, einfach nur zu sagen, Gott stellt sich das so vor, Punkt. Das ist schon mal ein guter Anfang, aber der entscheidende Kern ist, dass auch Sie diese Beziehung zu Gott brauchen. Dass auch Sie dieses Warum dahinter brauchen. Denn die richtigen Werte werden in erster Linie aus der richtigen Beziehung zu Gott gespeist. Und sie werden sich dann auch auf das Verhalten auswirken. Und der Schlüssel hierfür heißt Beziehung. Im Psalm 26, Vers 3 heißt es, denn deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. David war sich bewusst, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen Gott kennen und der Liebe zu Gott. Und das wird dann in nächster Konsequenz sich auch auf das Leben auswirken. Ja, es ist gut, wenn wir unseren Kindern unsere Glaubensüberzeugungen weitergeben. Wenn sie die Werte annehmen, denn das wird ihnen helfen, moralische Entscheidungen zu treffen. Aber wir müssen es selbst vorleben. Wir müssen selbst zeigen, dass der Unterschied macht, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Und wisst ihr, je besser unsere Beziehung zu unseren Kindern ist, desto mehr werden sie sich von uns prägen lassen. Und das heißt, sich auf die Lebenswelt der Kinder einzulassen. Das Kind zu akzeptieren, sich Zeit für das Kind zu nehmen. Das Kind ernst nehmen mit seinem Thema. Wertschätzung zu zeigen, Liebe zu zeigen, aber auch liebevoll Fehlverhalten zu konfrontieren. Wisst ihr, in einem Vakuum kann man nicht lernen, richtige Entscheidungen zu treffen. Kinder einfach nur vor vorehelichen Sex zu warnen, reicht nicht, sondern es braucht eine Beziehung, damit diese Warnungen auch erst wirklich wirkungsvoll werden. Es mag erstaunlich sein, aber 45% der Jugendlichen betrachten ihre Eltern als das größte Vorbild. 45%. Und je besser die Beziehung von dir zu deinem Kind ist, desto höher ist natürlich diese Chance, dass du zu diesen 45% gehörst. Eltern scheinen ihre Rolle und ihren Einfluss, den sie auf Kinder haben können, zu unterschätzen. Und die Folgen sind dramatisch, denn die traurige Wirklichkeit ist, nicht einmal 15% der Eltern sprechen mit ihren Kindern über die Sexualität. Nicht einmal 15%. Heißt im Umkehrschluss, 85% der Eltern überlassen die Aufklärung bewusst oder unbewusst anderen. Freunde, Schule, Internet. In meiner Generation war es Dr. Sommer von Bravo, heute ist es wahrscheinlich Social Media und YouTube. Wisst ihr, Fakt ist, früher oder später werden auch deine Kinder die Einzelheiten über Sex erfahren. Es geht nicht darum, ob dein Kind es erfährt, sondern es geht darum, wann und von wem. Und wir haben die Möglichkeit, die Ersten zu sein, mit dem Kind darüber zu sprechen, um ein gutes, gesundes und richtiges Verständnis zu diesem Thema unserem Kind auf dem Weg mitzugeben. Und ja, mir ist bewusst, dass es nicht einfach ist. Aber ehrlicherweise ist ein Gespräch über ungewollte Schwangerschaft oder AIDS auch nicht einfach. Das Schweigen der Eltern kann zu der Ansicht führen, dass Sexualität etwas Böses ist. Und wisst ihr, wir haben manchmal dieses Bedenken, dass wenn wir darüber reden, dass wir dann ja erst recht die Neugier wecken. Untersuchungen sagen das Gegenteil. Junge Leute, deren Eltern mit ihnen über richtiges und falsches sexuelles Verhalten gesprochen haben, neigen deutlich häufiger dazu, sich sexuell zu enthalten, als Jugendliche, deren Eltern das nicht getan haben. Und ja, bei mir persönlich, ich habe auch noch nicht mit den Kindern darüber gesprochen. Und ich bin sehr dankbar für diese Predigt, weil sie mir die Grundlage für die nächsten Gespräche, die sehr bald anstehen werden, gegeben hat. Aber ich habe einen Wunsch. Ich möchte der Erste sein. Ich möchte meine Kinder von Anfang an prägen. Wisst ihr, es gibt Eltern-Kind-Studien, die sagen, dass mehr als 40% der Jugendlichen bereits Geschlechtsverkehr hatten, bevor die Eltern mit ihnen über Verhütung gesprochen haben. Unwissen kann gefährlich sein. Und ich glaube, der Schlüssel ist wirklich eine liebende, lebendige Beziehung zu dem Kind, dass man dann das Kind eben mitnehmen kann. Jetzt lass uns mal konkret anschauen, wie das aussehen kann. Und die erste, vielleicht größte und wichtigste Erkenntnis ist, Kinder müssen nicht alles auf einmal wissen. Jede kurze Unterhaltung ist die Grundlage für die nächste. Und diese Gespräche können mitten im Alltag stattfinden. Nutz doch die Neugier deines Kindes, wenn es zum Beispiel bei einer Schwangeren fragt, wie kommt das Baby da rein? Je jünger das Kind ist, desto kürzer können die Antworten ausfallen. Und bitte in altersgerechter Sprache. 4- bis 6-Jährige können durchaus die Unterschiede der Geschlechter kennenlernen und es ist hilfreich, vielleicht sogar von Anfang an auch die richtigen Worte der Genitalien zu verwenden, denn wie sollte sonst ein Kind etwas beschreiben, wenn etwas Unnatürliches passiert? Jüngere Kinder benötigen klarere Antworten, anders formuliert. Nicht jüngere Kinder im Sinne von Alter, sondern wenn jetzt in der Familie 2 Kinder da sind, ist es wichtiger, das jüngere Kind schon früher mit dem Thema Aufklärung mit hineinzunehmen. Warum? Weil sonst die älteren Geschwister und deren Freunde sie mit diesem Thema viel früher konfrontieren werden. Also beim ersten Kind ist es durchaus okay, wenn es ein bisschen später ist, aber bei den jüngeren Geschwisterkindern ist es hilfreich, sie schon recht früh damit hineinzunehmen. Kinder sind neugierig. Für Kinder ist das Thema Sexualität erst einmal kein besonderes Thema, sondern sie stellen einfach Fragen. Und diese Fragen können wir nutzen, um Antworten zu geben und nachzufragen, ob sie noch weitere Fragen haben. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Mist, alles schon verpasst. Hey, es ist nicht zu spät, damit anzufangen. Interessant ist, wie so die Häufigkeit wahrgenommen wird. Also die Häufigkeit, wie oft in der Familie über das Thema Sex gesprochen wird. Während die Eltern der Ansicht sind, dass es häufig geschieht, sagen die Kinder der Familien oft, dass es selten geschieht. Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Eltern sehr viel emotionale Energie darauf vorbereiten, in ihren Gedanken sich zu überlegen, was sagen sie wie, in welchen Worten. Und damit bleiben dieselben Gespräche bei ihnen viel intensiver hängen wie beim Kind. Beim Kind geht es ins eine Ohr raus und ist schnell wieder vorbei und war nicht so ein prägender Moment unter Umständen. Was spricht dagegen, wenn jetzt in einem Film, den man als Familie anschaut, Szenen vorkommen, die gegen unsere Werte sprechen, den Film zu beenden oder zu pausieren und darüber zu sprechen, wenn es schon solche Möglichkeiten gibt? Ich glaube, besser als der Versuch, die Kinder davor zu bewahren und abzuschirmen, ist, sie darauf vorzubereiten. Denn die Chance, dass das Kind damit irgendwann in Berührung kommt und konfrontiert wird, auch auf eine ungute Art und Weise, ist recht hoch. Aber wenn sie das Gesunde kennt, wenn sie das Original kennt, wenn sie das Kind versteht, was der Gedanke dahinter ist, dann hat es auch Möglichkeiten, dagegen vorzugehen und sich dagegen zu entscheiden. Ganz praktisch kann es aber auch heißen, Schutzprogramme und Filtern zu verwenden. Und ja, da dürfen wir selbst auch Vorbilder sein und nicht von unseren Kindern Dinge erwarten, die wir selber nicht umsetzen. Warum nicht einfach mal das Gute prägen? Wenn du möchtest, dass deine Tochter verantwortungsvoll bei einem Date ist, ja, was spricht dagegen, dass du als Papa sie ausführst und dir zeigst, wie ein Gentleman sich zu benehmen hat? Und ein Punkt, den wir nie vergessen dürfen, ist, rede gut über deine Kinder. Was immer du tun kannst, um ihr Selbstwertgefühl und ihre Stärken zu stärken, tu das. Denn der größte Faktor beim sogenannten Sexting, also das Verschicken von privaten Bildern und Videos anzüglichen Charakters, ist, dass sie Sehnsucht haben, etwas vor ihren Freunden wert zu sein. Aber wenn sie ihr Wertgefühl schon vorher vermittelt bekommen, sinkt die Gefahr, diese Dinge zu tun. Redet über die Werte von Liebe über das Bild, was Gott sich vorgestellt hat, über das Thema Ehe und Sexualität. Geht respektvoll und einfühlsam mit den Bedürfnissen anderer um. Und all das wird uns helfen, die Kinder auf eine gute Art und Weise zu prägen. Bei der Vorbereitung habe ich ein Buch gelesen namens Offen gesprochen. Und dort gab es ein Kapitel, das mich echt überrascht hat. 50% der 15- bis 17-Jährigen glauben nicht, dass Oralsex Sex ist. Das heißt, dass wir auch eine Verantwortung haben, zu definieren, wo fängt was an und wo hört was auf. Die Bibel fordert uns heraus, uns von aller Hurerei und Unreinheit fernzuhalten. Ich möchte es mal so formulieren. Gottes Plan ist nicht, dass wir auf der einen Seite sexuell aktiv sind und auf der anderen Seite unsere Jungfräulichkeit bewahren. Nein, Gott hat beides in den Schutzrahmen Ehe gesetzt. Und der Grund, den haben wir letzte Woche sehr ausführlich besprochen, ist, um uns vor Verletzungen und Enttäuschungen zu schützen. Letzte Woche haben wir kurz darüber gesprochen, wie weit darf ich gehen? Und ich habe die Frage so dargestellt, dass der Charakter dahinter ist, wie weit darf ich mich von Gott entfernen, um trotzdem noch dabei zu sein? Natürlich setzt diese Frage bereits Wissen voraus. Jemand, der nicht christlich erwachsen, aufgezogen wurde und geprägt wurde, der braucht da natürlich andere Antworten. Und die möchte ich ganz kurz hier geben, aber zuerst ein Vergleich. Stellt euch mal vor, jemand, ein reicher Mann sucht einen Chauffeur. Er wohnt oben auf einer hohen Burg bei einem Berg und der Weg darunter führt über so eine Straße, die um den Berg rumgeht. Es gibt allerdings keine Abgrenzungen an der Straße. Und er will einen neuen Chauffeur einstellen und sagt, deine Aufgabe ist es, so nah am Abgrund zu fahren, wie es geht. Und der Erste, der gibt Gas und schafft es so 20 Zentimeter vom Abgrund entfernt, den Berg nach unten zu fahren. Schon mal nicht schlecht. Der Zweite, der ist noch waghalsiger und fährt 10 Zentimeter nur am Abgrund entfernt, den Berg runter. Und dann kommt der Dritte. Und der fährt so nah am Berg es geht, so weit vom Abgrund entfernt, wie es möglich ist, den Berg herunter. Irritiert fragt der Auftraggeber, was ist los? Also, was machst du da? Deine Anweisung war eine andere. Und dann sagt er, meine Aufgabe ist es, für Sicherheit zu sorgen und nicht dafür zu sorgen, mit dem Abgrund zu spielen. So, wenn wir jetzt über das Thema Sex sprechen, wann Sex in der Ehe, wann fängt Sex an, was darf man vorher schon und so weiter, dann ist das so unser Gedankenbild, was hilft uns, um das vorher zu vermeiden. Der Gedanke ist also nicht, wie weit kann ich gehen, sondern der Gedanke ist, was hilft mir, dass ich die Grenzen nicht überschreite. Und ja, das haben wir letzte Woche ausführlich gehört, Sex gehört laut Gottes Vorstellung in die Ehe und ist was Großartiges. Aber wo fängt es vorher an? Was ist mit sich nackt sehen, berühren, mit Petting und all diese Sachen? Was ist sogar mit intime Küssen und so weiter? Und wisst ihr, diese Antwort kann ich euch nicht vollständig abnehmen. Ich kann euch Dinge empfehlen. Ich bin sehr dankbar, dass Judith und ich mit solchen Dingen gewartet haben. Warum? Weil man eben nie weiß, wird der Partner, mit dem er jetzt zusammen ist, denn auch eines Tages der Ehepartner sein oder nicht? Deshalb ist meine Tendenz eher, vorsichtiger zu sein und zurückhaltender zu sein. Schließlich fordert uns die Bibel doch dazu auf, ein geheiligtes Leben zu führen, uns von sexueller Sünde fernzuhalten, ja sogar Herr über unsere Triebe zu sein, all diese Dinge. Jetzt kann man natürlich auch fragen, naja, was ist jetzt mit Zusammenleben ohne Trauschein, zusammen in einem Bett schlafen und so weiter. Ich möchte kurz darauf antworten. Es ist für mich biblisch gesehen keine Frage von, ist es Sünde oder nicht. Sonst ist für mich eine Frage, ist es besser oder schlechter? Wenn euer Ziel als Ehepaar, als Paar ist, rein in die Ehe zu gehen, dann ist es vielleicht besser, die Versuchung gering zu halten und auf manche Dinge auch bis zur Ehe zu warten. Aber es ist theoretisch durchaus möglich, dass man in einem Bett schläft oder zusammenwohnt und sich den Sex trotzdem bis zur Ehe aufhebt. Dann hat man rein biblisch gesehen nichts falsch gemacht. Aber es kommt noch eine Komponente dazu. Gerade wenn jemand Mitarbeiter oder Leiter ist, hat er auch eine Vorbildsfunktion. Und nur weil ihr als Paar das vielleicht sogar schafft, heißt es nicht, dass andere das bei euch sehen könnten, das nachmachen und das nicht schaffen. Und damit macht ihr, erleichtert es ihnen. Aber doch ist es nicht eine Frage zwischen, ist es Sünde oder keine Sünde. Wisst ihr, was mich fasziniert ist? Wir haben jetzt ganz viel gehört. Und das, was mich an Gott so fasziniert ist, dass er ein Gott der Wiederherstellung ist. Dass wir an den Gott glauben, der Dinge wieder reparieren kann. Und vielleicht haben deine Kinder, vielleicht hast aber auch du gemerkt, dass da manche Dinge schiefgelaufen sind. Und wisst ihr, Vergebung ist möglich. Vergebung ist auch bei Teenager und Jugendlichen möglich. Und es fängt damit an, dass man sich eingesteht, dass man Sünde getan hat. Und wisst ihr, diese vor Gott zu bringen und zu benennen. Ihn um Vergebung zu bitten und die Vergebung anzunehmen. Ja, ein weiterer Schritt ist, Schuldgefühle dankbar abzulegen. Und das, was wir leider oft vergessen, ist, im Matthäus-Evangelium heißt es, bringt nun der Buße würdige Frucht. Zeigt nur mit eurem Leben, dass ihr euch anders entschieden habt. Vielleicht ist es dran, einer Person Rechenschaft abzulegen, Transparenz zu zeigen und Menschen um Vergebung zu bitten, wo man Dinge falsch gemacht hat. Wisst ihr, mich bewegt es, weil ich glaube, dass Gottes Pläne für uns Menschen so gut sind. Und es liegt in unserer Verantwortung, unsere Kinder damit hineinzunehmen. Und es fängt an bei unseren Worten, fängt an bei unseren Taten, bei den Dingen, die wir vorleben. All diese Sachen, ja, aber es fängt auch an, wie wir Gespräche führen. Und was für ein Schatz ist es, unsere Kinder aufs Leben vorzubereiten und es nicht zuzulassen, dass der Teufel kommen kann und Dinge zerstören kann und kaputt machen kann, bevor unser Kind überhaupt wusste, dass es das zu beschützen gilt. Damals bei den Wikinger, als die über Germanien hereingebrochen sind und ganze Völker vernichtet haben, die Männer abgeschlachtet haben, da wurden die Frauen als Sklaven genommen. Und wisst ihr, die Wikinger hatten für die Frauen die niedrigste Sklavenarbeit gedacht, die möglich ist. Und wisst ihr, was das war? Sie gaben den Frauen die Aufgabe, auf die Kinder aufzupassen. Weil Kinder damals in ihren Augen nichts wert waren. Wisst ihr, das Ergebnis war, dass eine Generation später aus den Wikingern ein christliches Volk wurde. Warum? Weil Kinder prägen, weil man Kinder prägen kann, weil man Kinder andere Werte beibringen kann. Und so haben auch wir eine Aufgabe, Kinder zu prägen, unsere eigenen, ja, aber auch als Gemeinde die Kinder, die uns anvertraut sind. Und wie genial wäre es, wenn wir sie auf eine gute Art und Weise prägen, sodass sie von Anfang an sagen können, ich möchte das Beste, was Gott für mein Leben vorbereitet hat, ich möchte das erleben, ich möchte dafür kämpfen. Und wie wäre es, wenn wir Eltern aktive Unterstützer davon sind? Und es fängt bei unserem Leben an. Es fängt damit an, wie wir mit Fehlern umgehen. Es fängt damit an, wie wir mit dem anderen Geschlecht umgehen. Freunde, lasst uns kämpfen für unsere Kinder. Vater, ich danke dir, dass du uns so ein großes Bild von Sexualität zeichnest. Vater, ich danke dir, dass wir als Christen, als deine Kinder, als deine Nachfolger nicht darauf verzichten, weil es schlecht ist, sondern im Gegenteil, weil dein Bild von Sexualität so groß ist. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass wir in diesem Thema als Christen ganz neu lernen, eine Offenheit zu haben, darüber zu sprechen. Es passiert so viel Verletzungen, so viele Enttäuschungen, so viele Dinge, die uns in so eine Art Doppelleben hineindrängen. Vater, aber du sagst, dass dort, wo Licht hineinkommt, sich Dinge anfangen zu verändern. So möchte ich dich bitten, dass wir ganz neu eine Bereitschaft haben, auch diesen Bereich unseres Lebens von dir prägen zu lassen. Vater, dass es nicht nur uns als Erwachsene gilt, sondern auch, dass sich das fortsetzt bei unseren Kindern. Dass wir ein Vorbild sind. Und dass Menschen anhand unseres Lebens erkennen, dass du kein Spielverderber bist, sondern dass du einfach größere und bessere Gedanken hast. Und dass sie erkennen an unserem Verhalten, dass es möglich ist, anders zu leben, dass es möglich ist, auch im Bereich Sexualität zu warten und dass darauf ein Segen liegt bei dir. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du genau dies schenkst. Hab Dank dafür, Jesus. Und Jesus, wo Einzelne jetzt angesprochen wurden, möchte ich dich, Geist Gottes, einladen, dass du noch weiter sprichst, dass du nächste Schritte zeigst, dass du zeigst, wo vielleicht zwischen Ehepaaren das Gespräch und vielleicht auch diese Herzensbegegnung wieder nötig wird, dass du vielleicht auch zeigst, wo Partner sich zurückgezogen haben und sein Ehepartner, Ehepartnerin im Bereich Sexualität im Stich gelassen hat. Vater, dort kannst auch du eine Wiederherstellung schenken. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir einen ganz natürlichen, gesunden Umgang in Gesprächen über das Thema mit unseren Kindern bekommen. Dass wir dort unsere eigene Scham überwinden. Weil es so viel zu gewinnen gibt, Jesus. Hab Dank dafür, Herr. Amen.